Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 109. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich meine Tour durch die Pfalz wieder aufgenommen und mich in Vereinsheim mit dem 193 cm großen Jürgen Krebs getroffen. Ein junger Winzer, den man schon allein ob seiner Statur einfach nicht übersehen kann. Unübersehbar ist auch seine Leidenschaft für den Wein und die Weinmacherei. Beides liegt ihm ungemein am Herzen. Jürgen ist ein unglaublich emotionaler Typ, zugleich verdammt bodenständig, brutal ehrlich. Einer, der mit seiner Lebensfreude einfach ansteckend wirkt. Und so wie der Typ, so sind auch seine Weine. Bodenständig, ganz ohne Shishi, dafür reich an Ausdruck, Lebendigkeit und Charakter. Sie haben durch die Bank was Gelassenes, Sanftmütiges, Freundliches, drängen sich aber niemals auf und verfallen schon gar nicht in simple Gefälligkeit. Im Podcast spreche ich mit ihm über seine Leidenschaft für den Wein, seine Inspirationsquellen und was ihm sonst noch im Leben wichtig ist. Freue dich auf ein entspanntes Gespräch und erfahre im O-Ton, wie der Jürgen tickt und was er zu meinen Fragen rund um den Weingenuss und seine Ideen vom Weinmachen zu sagen hat. Los geht's! So, lieber Jürgen, grüße dich. Hi.
Hallo, Wolfgang.
Sitzen wir hier, gell, wir zwei und...
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, von vielen Flaschen umgeben. Das ist ganz, ganz beeindruckend und ein sehr schönes, sehr schöner Raum bei dir hier. Hell, was sagst du eigentlich den Menschen, denen du im Fahrstuhl begegnest und die fragen, was bist du eigentlich für ein Kerl, was machst du und wie muss ich mir das vorstellen?
Gut, ich glaube, das Erste, wenn wir die Menschen begegnen im Fahrstuhl, sind vielleicht ein bisschen auch eingeschüchtert, da ich halt mit 1,93 m nicht der Kleinste bin und auch schon eine gewisse Körpermasse, Statur habe. Ich glaube, am einfachsten ist es, ich bin sehr ehrlich, direkt und damit muss man auch vielleicht auch mit zurechtkommen, aber im Großen und Ganzen eher ein gemütsamer Mensch, der sehr friedliebend ist und ja.
Und wenn du von einem Weinliebhaber gefragt würdest, weshalb er sich für euer Weingut und eure Weine interessieren sollte, was würdest du dem sagen?
Ich würde auch sagen, dass die Weine sehr ehrlich, direkt sind, die ein gewisser Esprit mit sich bringen, aber trotzdem schöne Dichte, eine Finesse mit dabei haben und nie wehtun, wenn man auch die Flasche Wein irgendwann mal leer getrunken hat, sei es vom Gutswein oder auch vom Lagewein. Zum Schluss ist das immer das Wertvollste, wenn die Weine leer sind und man hat noch weiterhin Durst.
Was waren denn bisher eure größten Erfolge?
Unsere größten Erfolge, ich glaube, mit einer der ersten Erfolge war beim Deutschen Spätburgunderpreis von der Zeitschrift Vinum. Da haben wir in der Disziplin Spätburgunder gewonnen. Das war im Jahr 2010 mit dem Jahrgang 2007er Spätburgunder Musikantenbuckel. Und 14 Tage später von Falstaff vom Deutschen Spätburgunderpreis genau mit demselben Spätburgunder auch den ersten Platz gemacht und somit fing für uns irgendwie an, dass das Weingut mehr auf dem Radar kommt von Weinliebhaber und daran auch interessiert waren und auch die Presse natürlich auch nachgefragt hat, wo kommt jetzt dieser 25-jährige Winzer aus dem Nichts her? Ich meine, nichts in Anführungszeichen. Meine Eltern hatten halt früher einen klassischen Gemischtbetrieb gehabt und haben sich dann immer mehr und mehr über die Jahre auch spezialisiert aufs Weingut. Und ich bin ja seit 2005 mehr und mehr im Weingut mit eingestiegen und 2007, 2008 waren meine ersten eigenständigen Jahrgänge.
Verändert sich dann das Leben von so einem Weingut nach so einem großen Preis?
Na gut, das Leben erstmal nicht. Man musste lernen, auch mit umzugehen. Ne, das war natürlich viele Presseleute, Weinjournalisten oder das Liebste hätten einige komplett den ganzen Jahrgang gekauft. Aber da war auch das Schöne, dass ich gute Verbindungen habe noch zu meinen Ausbildungsbetrieben und habe auch mich bei denen ein bisschen beraten lassen oder gesagt, wie seht ihr das oder was wollt ihr machen? Und die haben auch so ein bisschen gesagt, Jürgen, versuch so ein bisschen Rat zu halten oder aufzuteilen, gerade weil der Wein war auch schon ein Jahr im Verkauf. Also da war ich auch froh, dass unsere Stammkundschaft schon ein bisschen vortrinken durfte.
Ja, weil sonst kann es ja auch dieses berühmte Rosinenpicken geben. Ne?
Ja, Rosinenpicken oder diese Perletaucher. Und das hat man auch manchmal gemerkt, wo dann die große Bestellungen kamen, aber nichts anderes. Ne? Und wir konnten auch als Betrieb, Familie, haben davon gelernt, ne, wie das ist, in vorderster Front zu stehen, dass das jetzt so schnell ging, hat keiner in dem Fall mitgerechnet.
Wächst dann der Druck für die nächsten Jahrgänge? Wird man dann einen Tick mehr beobachtet?
Natürlich, man wird mehr beobachtet, man steht mehr auf dem Schirm. Ich muss sagen, mit dem Jahrgang 2007, ich glaube, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich einen Spätburgunder ausbaue. Und heute ist das fast ein ganz anderer Ausbau oder ist die Stilistik irgendwo ein bisschen gefestigter oder der Wein entsteht dann auch mehr im Kopf wie jetzt nur aus dem Bauch raus.
Du hast gerade den Begriff Radar verwendet. Ne?
Ja.
Man kommt auf den Radar. Gibt es denn auch was bei euch unter dem Radar läuft? Will heißen, gibt es was, wo ihr besonders gut seid, ohne dass das draußen so recht bekannt ist?
Ja gut, ich glaube hier im Umkreis von 7 Kilometern, wir sind hier in Freinsheim, das ist eher so ein bisschen am nördlichen Zipfel der Pfalz, nordöstlich, geht man 7 Kilometer Umkreis mit Weingütern wie Knipser, Kuhn, Wagig, Pfaffmann, Rings oder Markus Schneider, fing die Erfolgsstory ja immer mit Rotwein an. Mhm. Ne? Und somit sind wir auch ein bisschen die Rotweininsel immer genannt worden, spricht auch für unsere Gegend. Aber wir haben halt auch die Mittelhart direkt vor der Haustür oder Grenze zur Unterhart und haben halt hier Karlstadt, Herxheim am Berg vor der Haustür liegen und vergessen auch nicht der Riesling. Also Riesling und Spätburgunder sind die Löwenanteile von unserem Rebsortenspiegel.
Und nochmal die Frage, nach draußen ist ja spätestens seit diesem Erfolg bei den Rotweinen klar geworden, da habt ihr eine gewisse Stärke, da muss man mit euch rechnen. Gibt es da vielleicht auch noch was man von euch sozusagen nicht so wahrnimmt, wo du aber sagst, das wäre es eigentlich wert, dass man da mehr drauf guckt?
Sicherlich die Rieslinge, ne? Wo wir haben mit Herxheimer Himmelreich Honigsack, also die von Kalkböden geprägt sind. Und dann haben wir noch kleine Bonbons oder halt kleine Liebe zu internationalen Rebsorten, wie Merlot Cabernet, das auch tatsächlich immer unterm Schirm läuft. Oder früher wurde man belächelt, wenn man Merlot Cabernet angepflanzt hat. Und das ist ja doch mittlerweile auch ein fester Bestandteil hat und auch im Zuge des Wetters in den letzten Jahren sind die auch tatsächlich wirklich gut reif geworden oder muss man auch gucken, dass sie nicht in diese Überreife gehen, dass sie nicht ihre Spannung verlieren.
Bring doch mal den Kern deiner Betriebsphilosophie aktuell auf den Punkt. Was ist das?
Das ist, den Kern ist einfach sehr authentische Weine zu machen, ohne da viel Shishi drumherum zu machen, keine große Aktivität im Keller zu machen, viel direkt auch tatsächlich einiges wohl überlegt vorher, aber trotzdem auch kein Rezept, also kein Maggi-Koch-Rezept, wo man sagen, pauschal Jahrgang für Jahrgang so und so und so. Da gehen wir schon auf die Jahrgänge ein. Also es spiegelt uns natürlich auch als, oder mich als Mensch natürlich wieder, meine Weine. Die haben schon Kraft in der Tiefe mit dabei. Und aber trotzdem haben sie auch angenehme Frische.
Welche Rolle spielt für diese Art von Wein und für dieses Herangehen eure Lagen?
Eine sehr wichtige. Ne? Also die letzten Jahre hat man auch bewusster drauf geguckt, was setzt sich wohin oder welches Rebgut passt auf den Kalkboden oder auf dem Quarzsandboden, wo wir haben. Und auf dem Sandboden ist jetzt ein Riesling nicht so spektakulär wie jetzt auf dem Kalkboden. Oder die Rieslinge reifen auf dem Sandboden, werden eher etwas breiter, fülliger, üppiger, neigen auch schneller zu faulen. Und ja, dafür haben wir andere Spatten, auch schwerere Lösslehmboden, wo die Rieslinge und die Burgunder stehen, oder halt auch auf dem Kalkstein und auf den Sandböden. Haben wir das vielleicht auch eine kleine Tugend gemacht daraus, dass wir geguckt haben, haben gesagt, gut, die kommen mit wenig Wasser zurecht, die Böden sind leicht erwärmbar, da passen halt auch gut die internationalen Rebsorten hin. Ich weiß noch, damals aus meiner Schulzeit ist man fast belächelt worden, oder mein Bodenkundelehrer hat immer gesagt, was willst du mit eurer Sandbäm?
Daraus lese ich oder höre ich jetzt raus, es gibt nicht sagen, nur sozusagen universell gültige Kriterien für eine gute Lage,
nein,
sondern eine gute Lage kann aus ganz unterschiedlichen Aspekten sich zusammensetzen.
Absolut. Also zum einen natürlich den Boden, die Wasserspeicherfähigkeit, wie hoch ist die Bodenauflage, bevor der Fels zum Teil auch kommt, und natürlich auch die Ausrichtung, auch das Kleinklima, das Mikroklima, wo, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, dass das auch viel ausmacht von der Stilistik her. Ne? Wie steht es am Hang? Wie können die Winde drüber fließen? Ist die Tag warmes Kälte fließend oder geht das schneller? Hat man da Trockenheit, auch wenn es mal nass ist, also dass sie quasi ja, windoffen auch stehen zum Teil?
Nährstoffversorgung ist auch wichtig?
Ja, aber also ist eher zweitrangig. Ne? Die Nährstoffe, wir haben einen Durchschnittsertrag von 6.500 Liter, also fahren da jetzt auch nicht volles Programm rein oder gehen da nicht auf die Hektar Höchstertragsgrenze, sondern sind da eher ein bisschen moderater oder wollen auch nicht das Letzte ausreizen, unsere Weinberge, zumal wir auch biologisch sind und wollen da jetzt auch keine mineralischen Dünger reinwerfen, also wollen im Anführungszeichen kein Doping den Weinreben geben, sondern sie auch so ein bisschen lassen und denen auch ein bisschen die innere Kraft geben lassen.
Ist mir vielleicht sogar aktuell schon so eine Phase, wo man die Qualität der Lagen fast nochmal ein bisschen neu bewerten muss aufgrund des Klimawandels, Global Warming etc.?
Ja, ich glaube, das verschiebt sich, aber das Hauptgros ist ja schon ein bisschen gesetzt, oder früher waren es vielleicht auch doch ja, nicht immer die wärmsten Lagen, aber auch nicht die kältesten Lagen. Ne? Das sieht man auch Vergleich, wenn man ins Burgund schaut. Ne? Unten und oben sind nie die Grand Crus, sondern eher in der Mitte drin.
Ja, ist bei euch auch so.
Sind eher in der Mitte drin, ja, teilweise auch auf dem Plateau, was danach rum wieder gut ist, wenn die Luft darüber.
Also ich kann mich noch an eine Phase erinnern, das ist schon eine ganze Weile her, da hat die Mittelhart immer auch ein bisschen hier hochgeschielt, ne, und hat. Da war so die einhellige Meinung, naja, so groß sind die Lagen, ist das Potenzial hier nicht. Und ich kann mich noch erinnern, da wurden die Knipser-Brüder gefragt, ja, wie macht ihr das eigentlich hier euren Laumersheimer Lagen, Kirschgarten und so weiter, Groß-Karlbacher Lagen, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr da so gute Weine, widerspricht doch eigentlich so der alten Theorie, die da heißt, große Weine entstehen aus großen Lagen. Und da haben die immer ein bisschen gelächelt und haben gesagt, Mensch, ihr wisst es gar nicht ganz, die Lagen sind schon besser, als ihr das so gemeinhin vermutet.
Ja, viele wissen das ja gar nicht, oder weil es vielleicht auch gewisse Winzer auch gar nicht in diesen Lagen gibt. Ne? Das wissen auch gar nicht, auf welcher Rohdiamant sie eigentlich sitzen. Ein perfektes Beispiel ist das Weingut Knipser, zufälligerweise auch ein Ausbildungsbetrieb von mir, die auch keinen riesen Hokuspokus um ihre Weine immer gemacht haben. Ich weiß, war als kleiner Lehrling mal beim Weingut Knipser gestanden und durfte mitverkosten mit einem Journalist, und irgendwann sagt Weiner Knipser, to make great wines is so quite easy, also das war ein englischer Journalist, und er dreht sich zu mir rum und sagt, oder? und das ist doch auch irgendwo schön, ne? Ich glaube mal, wenn ich jetzt Ausbildung zurückdenke, man ist vielleicht auch ein bisschen durch die Schule auf die Nummer sicher getrimmt worden. Vielleicht auch wird man dadurch leichter verunsichert. Also man muss sich auch ein bisschen herantasten und auch in gewisser Art und Weise mutiger werden zum Ausbau hin. Ne? Sei es mit Lesezeitpunkt, SO2-Gabe, Säure. Damals ist man halt dieser Öxle.
Diese Öxle waren erlegen.
Erlegen gewesen. Ne? Und jeder war der Schönste, aber der Beste. Und keiner hat darüber nachgedacht, hat gesagt, ach, ich habe Weißburgunder für die Literflasche mit 98 Grad gelesen. Weiter zurück in der Ausbildung der Schule wäre das beim Aufsatz Thema verfehlt Sex.
Ja, absolut. Ihr macht ja Bio, ne? Hast du eben schon mal angedeutet. Seit wann ist das?
Seit 2018 sind wir zertifiziert.
Dass Bio nun, sagen wir mal, aus Verbrauchersicht immer eine immer größere Bedeutung bekommt und geschätzt wird, das ist mal das eine. Und also für Konsumenten ist der Vorteil, glaube ich, ganz klar und bekannt. Mhm. Was ist der Vorteil für euch im Anbau, bei der Bearbeitung der Anlagen, bis hin dann vielleicht sogar zur Qualität der Trauben und später des Weines?
Also für uns war das eigentlich ein kleiner Schritt, Bio zu machen, weil wir schon fast über 15 Jahre herbizidfrei gearbeitet haben, haben auch selbst kompostiert oder Grünschnitt in die Weinberge reingefahren, keinen mineralischen Dünger. Das war so ein bisschen dieser letzte Schritt auch gewesen, oder das war halt auch, wie ich ins Weingut dann mit eingestiegen bin. Davor hat das alles mein Vater allein gemacht. War das dann auch ein Thema von der Manpower her. Zum Schluss haben wir einfach durch die Wetterkapriolen gemerkt, das kommt auch im Pflanzenschutz nicht mehr drauf an, was man unbedingt ausbringt, sondern eher den Kontakt halten. Und da man mit biologischen Pflanzenschutzmitteln nur Kontaktmittel zur Verfügung hat, war man von den Spritzabständen eh schon kurz gewesen und haben gesagt, nee, dann macht ja konventionell auch keinen Sinn mehr. Und letzten Endes war es auch für uns so ein bisschen von der Argumentation her, ach ja, wir arbeiten naturnah, wir sind eigentlich biologisch, aber nicht zertifiziert. Und das ist auch nicht mein Wesen von der Art her. Ich habe es dann schon gern irgendwo in der Hand und kann was vorzeigen und sage, ich bin Biobetrieb, da gibt es kein Wenn und Aber. Und von der Weinbergsbearbeitung her oder auch gerade vom Pflanzenschutz war es jetzt kein Riesenschritt. Aber wir merken selbst, wir beobachten viel mehr. Und das ist eher so ein bisschen das, wo wir sagen, ey, das Bio hat uns nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt. Nicht mehr alles pauschal zu beurteilen, sondern eher in den Weinberg reinzugehen. Ach, man achtet mehr drauf. Man sieht auch, dass die Traube irgendwie ein bisschen saftiger oder satter sind von der Farbe, vielleicht auch ein bisschen fester geworden sind, ein bisschen robuster. Natürlich hat man Ertragseinbuße, das ein oder andere, aber ich glaube, wenn man das vernünftig angeht, ist das da, soll Ertrag, ist da kein Thema mehr, weil man eh schon wenig ändert. Und ja, man beobachtet mehr, ne? Man verlässt sich nicht mehr drauf auf das, was teilweise auch Analyse sagen. Man bekommt auch mehr Vertrauen im Weinberg, speziell auch was Kellerarbeit angeht, wo man es auch ein bisschen belassen kann.
Also du wirst wieder mehr Winzer, Weinbergsarbeiter, dein Verhältnis wird intimer zu den Reben, ja? Und was sie brauchen.
Ja, es ist auch so ein inneres Gleichgewicht, so ein Gutsein, wo ich danach habe. Ich fühle mich da irgendwie wohl und habe da auch Spaß daran, da durchzugehen. Bin danach irgendwie Feuer und Flamme, wenn dann doch irgendwie Kräutermischungen, Begrünungsmischungen aufgehen. Man sieht, es ist im Bodenleben da. Das Paradebeispiel war auch, musste immer Überzeugungsarbeit auch leisten bei meinem Vater, dass wir das angehen. Und irgendwie war es dann auch, man hat mal im Unterstock, wo früher Herbizid gespritzt wird, eine Probe genommen, mal rausgezogen und ist dann mal an einen Weinberg gegangen oder wo kein Herbizid ist. Da war einfach mehr Bodenleber, also mehr Regenwürmer, Kleintierchen drin.
Ja. Wenn man im Moment ja durch diverse Anbaugebiete fährt, sieht man das ja total. Manche Flächen sind total braun und totgespritzt und da hast du da immer mal wieder so grüne Inseln dazwischen.
Ja,
ne?
Ja, ich meine, ob es jetzt Bio ist oder nicht Bio, das kann man nicht genau sagen, was besser ist. Ich will da jetzt auch kein Dogma oder will da jetzt auch keiner verteufeln. Ich verteufle eher die, wo von heute auf morgen Bio umstellen und stellen dann die konventionelle an den Pranger. Das finde ich ist keine feine Art, was man da macht. Und ich glaube, jeder findet Argumente für oder dagegen. Und das Wichtigste ist, man muss es selbst wissen, was will ich zum Schluss.
Was ist ja die Bedeutung eigentlich von Begrünung zwischen den Zeilen? Was bringt das?
Also zum einen Artenvielfalt, also ich habe einfach mehr Bienen, mehr Insekten drin, zum anderen auch Bodenleben, Bodenaktivität, bessere Durchwurzelung, Belüftung, auch mehr Humusanteil, gerade auch wenn ich Grünschnitt mache, das verholzt ja dann oder gibt Nährstoffe dem Boden, also ich gebe was Eigenproduziertes vom Boden einfach über die Natur wieder zurück.
Mhm. Das gibt nicht auch Konkurrenz mit, also zwischen Rebe und diesem Grün, ja, um Wasser zum Beispiel?
Ja, Wasserhaushalt ist so ein Thema. Ich meine, man hat verschiedene Stellschrauben, die man dann auch machen kann. Wenn es zu trocken wird, kann man das auch tiefer abmähen. Dann wird es doch ein bisschen vertrocknet. Aber wir arbeiten nur jede zweite Gasse mit Begrünung. Nur voll begrünt. Und somit ist ein Wechsel. Oder wenn es tatsächlich auch mal zu trocken ist, halten wir sie über den Sommer komplett offen und über den Winter begrünen wir komplett.
Und wenn du jetzt mal zurückguckst, die Zeit, wo du angefangen hast, und ich sag mal die Stichwörter Bodenmanagement, Canopy Management, also Laubmanagement und Lesemanagement. Wenn du die drei Dinge mal guckst, hat sich da in dieser Zeit was verändert? Ist das Global Warming induziert oder würdest du sagen, wenn sich was verändert hat, hat es eher andere Gründe? Wir sind schlauer geworden, wir sind qualitätsorientierter geworden, wie auch immer.
Ja, irgendwo geht man auch ein bisschen mit der Zeit. Mhm. Man hat ein bisschen beobachtet, ich weiß auch noch, früher hatten wir hier in der Umgebung jede Gasse offen gehalten über Sommer. Also war auch schon noch ein bisschen dieses Kilo-Denken einfach da. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt eher speziell auf unseren Betrieb geschuldet, dass wir so sind. Und Bodenmanagement, es waren halt in den letzten Jahren auch viel Flurbereinigungen in Freinsheim gewesen, wo es dann nicht mehr so geht. Der Großvater war da stolz auf den Winger, da hat sich doch auch einiges gedreht und gemacht. Aber man beobachtet, kontrolliert mehr oder ist bedachter auch, was man wieder drauf pflanzt.
Und wie ist es mit dem Laub und der
Laubarbeit, das versuchen wir, ja, mittlerweile haben wir alles auf Halb- oder Flachbogen, also sind weg von Halbbogen gegangen. Beobachtet auch, was man im Ausland irgendwie sieht oder ist da auch schon, hat so gewisse biodynamische Gedanken mit dabei. Gerade auch das Thema sanfter Rebschnitt, dass man so wenig wie möglich größere Wunden am Rebstock macht, hat dann auch unsere Überlegung gefolgt, dass wir da zwei kurze Flachbogen machen und haben da auch die Erfahrung gemacht, gerade bei den internationalen Rebsorten, wenn der Flachbogen zu lang ist, hat er viele basale Augen zwischendrin. Und mit den zwei kurzen Strecker ist das ausgeglichen. Also das sieht man nicht nur am Kopf und am Ende, sondern ist gleichmäßig die Triebe, wo wachsen.
Macht ihr dann auch zur Sicherheit so einen Frosttrieb oder so einen Bogen
nach haben oben? Wir jetzt letztes Jahr haben wir ein paar Anlagen mit Frosttriebe gemacht. Wir sind da gerade so mit dem blauen Auge vorbei geschossen, habe die Baden oder in Frankreich war das Thema viel, viel mehr. Man sieht es aber teilweise, der Frost hat so angekratzt, der Austrieb ist nicht so kontinuierlich, wie man es kennt, oder nicht so gleichmäßig, wie man das kennt, normal.
Und früher weiß ich, da hat man viel auch viel Blätter weggemacht, ne, damit Sonne dran kam und auch damit nicht so viel Gefahr bestand für Pilze etc.
Ja. Ist halt bei uns schwer geteilt. Ne? Wir haben diese internationalen Rebsorten, die werden zum Großteil freigestellt, die Trauben, einfach, dass wir auch reifer werden. Die Durchfärbung ist gleichmäßiger, wie wenn die Blätter dran sind. Und man hat halt zur Grünlese einfach freiere Trauben und ist dadurch schneller. Bei Riesling, Spätburgunder versuchen wir, so gut es geht, nur halbseitig ranzugehen oder beziehungsweise nur auszugeizen, dass man innen drin das Laub ein bisschen luftiger macht. ja, und gucken, dass wir da bei Zeit auch sind, also relativ früh, dass sich die Rebe oder die Traube auch schon ein bisschen an die Sonneneinstrahlung gewöhnt. Ne? Der ja. klassische Vergleich ist wie beim Mensch. Ja, ja. Wenn der vom Mai ab in der Sommer Sonne direkt ist, ja. kommt er damit besser zurecht, wie nur im Juli. Zum Schluss ist er krebsrot.
Absolut. Ja, der letzte Punkt war die Lese. Ne? Verändert ja. sich da was?
Man achtet mittlerweile viel mehr auf das innere Gefüge von der Traube, ne? Welche Inhaltsstoffe, wie schmeckt die Traube. Natürlich ist Säure-pH-Wert auch ein Thema bei uns. Wir sind generell früher geworden, das sieht jetzt zwar dieses Jahr nicht so aus, aber man hat aus vergangenen Jahrgängen einfach massiv gelernt. Ne? Ich glaube, manchmal würde ich mich nochmal zurückversetzen, so Time-Machine haben und sage, komm, wie geht man 2003 mit um oder 2009? Ich glaube, das waren auch, oder sind auch noch gute Jahrgänge, aber man wäre ganz anders da rangegangen, hätte man dieses Wissen gehabt. Aber das war auch damals so von der Forschungsanstalt war das auch nicht so, so im Vordergrund gewesen.
Wenn du mit deinem Vater hier sitzen würdest und ihr würdet euch darüber unterhalten, ob man vielleicht heute, sagen wir mal, einen Tick, ich will nicht sagen wissenschaftlicher, aber doch einen Tick kritischer und aufmerksamer mit all diesen Prozessen umgeht, um Antworten zu finden auf neue ja. Herausforderungen, würde er dir zustimmen oder würde er sagen, doch, Jürgen, das war schon immer so?
Nee, da ist kein Mensch, wo sagt, das war schon immer so. Also er ist da eigentlich sehr aufgeschlossen, mein Vater. Er musste sich auch leider alles irgendwo ein bisschen selbst beibringen, da mein Großvater mit 41 Jahren früh verstorben ist und mein Vater musste den Betrieb mit 21 Jahren übernehmen und war gerade im ersten Jahr in der Eigenständigkeit, also ausgetreten aus der Genossenschaft Kellerei.
Wann war das, in den 80ern?
Ja, das war 1983, war die erste Lese hier, wo wir gerade sind, im Aussiedlungshof. Und ja, die Zeit war einfach nicht einfach gewesen für ihn. Ne? Er musste mit Lernen auch umzugehen. Man ist im Ort oder im Dorf vielleicht auch nicht, fragen sich dann viel, warum tritt er aus oder so eine Art klein bisschen. Ach,
Verräter, oder was?
Ja, ich wollte es jetzt nicht ausdrücken, aber gibt es bestimmt die Gedankengänge. Ne? Und dann hatte er noch ein bisschen Lohnunternehmen gehabt nebenbei und Fasswein ausgebaut. Mhm. Dann kam halt 85 dieser Glykolskandal, wo auch wieder sich die Gedanken über Schnitte haben, gesagt, macht jetzt doch Flaschenwein. Wir hatten früher klassische Gemischbetrieb, noch Zwetschgen, Kirschen, Äpfel, das Ganze.
Auch Tiere?
Ja. Zwei Geißböcke hat man gehabt, Rottweiler, Katze, Hase, so das normale Haustiergebrauch. Gut, die Geißböcke war, glaube ich, eher ein Scherz gewesen damals. Ganz früher sicherlich mehr Tiere vom Großvater her noch. Ja, und da war die Zeit, ging es irgendwo ein bisschen ums nackte Überleben. Ne? Und da musste sich irgendwie selbst die Sache beibringen, hat dann sich auch selbst viel belesen, interessiert, was geht, was macht, aber halt eher diese klassische Schulmeinung. Ich glaube, die Schule hat auch ihre Berechtigung gehabt in den 90er Jahren. Also die haben schon gute Ausbildung gemacht, aber das war halt dieses Thema Sicherheit, ne? Und Gradlinigkeit, da war halt auch viel Mechanisierung im Hintergrund gewesen und dann Schönungsmittel und Präparate, das heute bei uns gar nicht mehr im Einsatz ist, weil man auch die Traube nicht mehr so beansprucht. Mhm. Aber er ist immer mitgezogen, ist da irgendwie Feuer und Flamme dafür. Klar, gewisse Reibereien gibt es immer noch, aber ein gutes Donnerwetter tut auch mal die Luft reinige, sagt man so schön. Und es ist Überzeugungsarbeit danach.
Es war ja auch, du hast ja gesagt, es war nicht einfach für ihn, dieser Start. Ne? Ja. Sein Vater ja im Grunde genommen kurz danach schon verstorben. Ja. Und es war auch nicht die Zeit, wie das dann irgendwann nach der Jahrtausendwende war, dass die Winzer auch miteinander mehr gesprochen haben und sich ausgetauscht haben und sich nicht gegenseitig mehr als Konkurrenten gesehen haben, sondern eher die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt. Ich glaube, in so einer Phase war das noch nicht so, Anfang der 80er.
Nee, noch nicht, noch noch nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Ne? Und da bin ich auch dankbar, dass sie mir den Freiraum gegeben haben, auch die Ausbildung woanders da zu machen. Und auch über die Ausbildung habe ich so dieses tatsächliche Leben mit dem Wein quasi inhaliert. Und muss sagen, mir hat es dann viel Spaß gemacht, auch viel zu probieren und sich auch mit Kollegen auszutauschen. Und bin da echt froh drum, in so einem guten Freundeskreis auch zu sein, wo viel probiert wird, wo auch viel diskutiert wird, auch manchmal sehr emotional, aber man findet immer einen Weg und das macht die Weine dann noch spannender, wie wenn man sie solo probiert.
Daraus höre ich, Jürgen, dass neben deiner Ausbildung, was in Bad Kreuznach, ne?
Ja.
Ja, das
Talentschmiede.
Talentschmiede, genau. Gibt es ja auch noch eine andere in Geisenheim und so weiter. Dass aber das, was du als soziale Netzwerke, Freundesnetzwerke unter jungen Winzern und so weiter erlebt hast, dass das sicherlich einen entscheidenden Beitrag hatte, dass du zu dem geworden bist, der du heute bist.
Ja, absolut. Ich meine, gut, habe es ja schon erwähnt, habe bei Knipser mein drittes Ausbildungsjahr gemacht. Da war ich auch schon etwas älter oder mehr im Game quasi drin und habe das halt kennen, Liebe gelernt. Und die haben auch den Austausch gern gesucht zu anderen Winzer oder sind auch Winzerkollegen gekommen und haben da abends mitprobiert, am Tisch gehockt, zusammen gegessen, Wein probiert, über Weine gesprochen, was sie erlebt haben oder wie die Erfahrungen waren. Und hier in Freinsheim haben wir auch eine super coole Verbindung unter uns Winzer untereinander oder machen auch einen Wein zusammen oder haben auch mal einen Stadtwinger zusammen gehegt und gepflegt und waren da auch schon immer als 16-Jähriger haben wir schon selbst die Jungweinprobe gemacht, noch nicht so, also zumindest bei mir noch nie so die Riese, noch nicht so den kompletten Durchblick gehabt, aber trotzdem war man da interessiert gewesen, ne? Und ist dann auch irgendwie mal mit einem Freund mit dem Zug auf Weinmesse gefahren, Forum Vini Prowein, ist da irgendwie als Jungspund da rumgeschlüpft und hat sich versucht einzutrinken.
Was waren das denn für Chefs? Du hast eben Knipser erwähnt, Werner Knipser, Volker Knipser. Was waren das damals für Typen? Waren das Vorbilder für dich? Waren das Kumpels?
Es sind auch heute noch Megatypen. Also das irgendwo diese Gelassenheit, wo man über Jahre bekommen hat und aufgebaut hat, das war ein grundehrlicher Familienbetrieb, die jeden gleich behandelt haben, also als Lehrling rede ich jetzt mal, und auch wirklich in alle Teile mir Einblick mitgegeben haben, und das hat mir sehr imponiert, oder auch abends die Gespräche bei Weinprobieren, das hat mir manchmal mehr gebracht, wie wochenlang in der Berufsschule zu sitzen.
Wer war damals noch dabei? Hatten die mehr als einen Lehrling?
Ja, Andreas Klump war mit dabei,
okay,
vom Bruchsal, und noch der Manfred Stauf aus Flörsheim-Dahlsheim. Und ja, dann Philipp Seger, Sven Ohlinger, die waren teilweise angestellt und die jetzt ja auch ihr eigenes Weingut versuchen oder aufbauen.
Also es war was los?
Es war immer was los, es sind immer ehemalige Lehrlinge vorbeikommen, was ja auch gezeigt hat, dass es schon eine gewisse Sympathie getragen hat. Und mir hat es einfach extrem imponiert, wenn Dietmar Hopp oder irgendjemand zu Gast ist, Wein probiert, und auf der anderen Seite steht ein Gastarbeiter da, und ruckzuck waren die gleich gewesen.
Und das waren ja, ich habe die ja auch kennengelernt in den 90er bereits, das waren immer sehr bodenständige Typen. Ne? Die hatten trotz aller Erfolge, standen die immer mit beiden Beinen auf dem Boden, und man hat nie das Gefühl gehabt, denen ist irgendwie dieser Erfolg.
Nee, die haben immer Spaß gehabt an dem, was sie tun. Und das haben sie, glaube ich, mir oder auch der Winzerschaft irgendwo übertragen. Und ich hatte das Glück halt einfach damals gehabt, die haben gemerkt, ich habe Interesse, oder haben mich da auch gefördert und haben gesagt, kommst du heute mit, ist Jahrgangspräsentation bei Künstler, hilfst aus, schenke auf die VDP-Präsentationen. Und irgendwie war das immer schön gewesen. Also erinnere mich da immer gern zurück. Manchmal die Gespräche, die Probe oder wie das auf dem Messer irgendwie so ablief. Und man hat ja doch die Menschentraube gesehen, die haben das alles sehr locker genommen eigentlich.
Also du hast also nicht nur Weinbau und Kellerwirtschaft gelernt, sondern im Grunde genommen haben die zwei dich so ein bisschen mitgenommen in die Welt der Weine, Weinkultur, Verkostung und dieses Ganze.
Ja, also ach, dieses Menschliche natürlich, das okay. hat mir schwer imponiert. Ich kann es nur sagen und das war eine super Zeit.
War das vor Bad Kreuznach oder danach?
Vor Bad Kreuznach, ja.
Okay. Okay, und dann bist du quasi nach Bad Kreuznach und hast schon quasi da das Gepäck voller Erfahrung.
Voller Erfahrung. Ich meine, ich hatte 2 Jahre noch Wirtschafter in Neustadt gemacht und hatte dann das Glück, ja noch 3 Jahre bei Philipp Kuhn zu arbeiten.
Nach Bad Kreuznach dann oder vorher?
Vor Bad Kreuznach.
Auch vorher,
ja, okay. Genau, und auch nach Bad Kreuznach noch.
Wie war jetzt der Weg? Du warst 3 Jahre, 1 Jahr bei Knipser?
Das dritte Ausbildungsjahr bei
Knipser. Vorher warst du?
In einem Weingut, das es heute leider nicht mehr gibt, in St. Martin.
Okay.
Oder in dieser Konstellation. Ja. Und das erste Lehrjahr im Lukashof. Ich bin mit 16, 17 Jahren von der Schule halt abgegangen und habe damals noch nicht so den großen Weitblick hatte. Ich habe das auch gemacht, weil ich mit groß geworden bin, aber die Gedanken waren bei mir da, bei Weiden noch woanders da. Ich glaube, die hatten es im ersten Lehrjahr auch nicht immer ganz einfach gehabt mit mir. Ja, und dann bin ich so peu à peu irgendwie mit reingewachsen. Im dritten Ausbildungsjahr hat man dann doch gemerkt, man entwickelt sich ja auch wie ein Wein irgendwo ein bisschen eigenständiger und selbst und hat dann gemerkt, hey, das ist auch schade. Manchmal hat man, glaube ich, auch im Lukashof, die haben ja auch versucht, viel beizubringen und das sind die Gedankengänge dann erst später kommen oder ist das Licht eher später aufgegangen. Ja, und dann nach Knipser, das dritte Ausbildungsjahr, war ich 2 Jahre Wintersemester in Neustadt Wirtschafter. Das war so quasi das Vorsemester, wo ich brauchte, für den Techniker zu machen. Und da bin ich zu Philipp Kuhn gekommen. Da hat jemand gesucht für 2 bis 3 Tage die Woche, weil ich wollte auch noch nicht gleich komplett einsteigen im Betrieb, da mein Vater da damals halt auch noch sehr jung war und das doch gewisse Reibereien gegeben hat. Und da war das doch nochmal eine gute Abwechslung gewesen. Und das war genauso gut. Oder das war im Herbst abends, Philipp, was machen wir noch heute Abend? Ja, komm, wir fahren mal zu der anderen runter und gucken, was die gemacht haben.
Und die anderen sind die Knipser. Okay, also ich spüre so ein bisschen, du hast viel mitgenommen, sowohl fachlich, aber auch menschliches aus dieser Zeit. Und wenn du zurücksagst, das hat schon sehr geprägt. Ne?
Absolut. Und ich hoffe auch, dass ich unsere Lehrlinge oder Praktikanten das so beibringe. Ich meine, den Kontakt zu den Laumersheimer nach wie vor immer noch sowieso da. Oder halt auch hier im Ort mit dem Weingut Rings, mit Andreas Rings und Steffen Rings, wo fast jeden 2. Tag irgendwie ein Bier bei jemandem im Keller geköpft wird. Und hat es auch manchmal hinbekommen, Herbststammtisch einzuführen, wo wir dann, egal wie fertig man ist, abends zusammen sitzen. Es war dann doch irgendwas Beflügelndes im Herbst, auch egal wie stressig es ist, aber jeder hat so ein bisschen von sich erzählt.
Was sind aktuell die Themen, wenn ihr zusammenhockt? Ist es Fußball oder
naja,
Corona oder Wein?
Wein. viel Wein, viel, was man probiert. Natürlich auch immer so mit dem Nebensatz Corona. Es fragt doch jeder, ne? Wie ist es im Betrieb? Leider ist das alles auch ein bisschen geschmälert worden jetzt übers letzte Jahr. Aber meistens trifft man sich für Wein. Sind halt die Kreise leider nicht mehr so groß. Aber so intern macht man doch noch viele Proben.
Und das kommt ja wieder. Ne?
Hoffentlich.
Und dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Reist ihr auch zusammen?
Ja. Ja, wir hatten noch vor Corona sogar das Glück, letztes Jahr im Januar noch Südafrika zu fliegen. Also auch in so einer gewisse Winzer-Clique, die Ringsbrüder, Nicola Libelli, Johannes Lochner, Johannes Jülk, Moritz Krallert, wo dabei war. Und sind da hauptsächlich Napa Valley, Swartland rumgereist und haben da ein paar Weingüter besichtigen dürfen, auch auf ein paar Weingüter gewohnt, gelebt, gegessen, Wein probiert und ja, und haben uns da auch irgendwie ausgetauscht und Ideen geholt. Und das ja, waren auch schon in Kalifornien, in Burgund.
Das sind also einmal Reisen, die so ein bisschen der Fortbildung dienen, aber es sind sicherlich auch Reisen, die dem Spaß und dem Miteinander
dienen. Natürlich dem Miteinander, aber in erster Linie natürlich Fortbildung. Probieren geht über Studieren.
Was hältst du davon, wenn wir mal was probieren?
Ja, gern, sehr gern. Ein Riesling Kalkfels aus Herxheim am Berg, quasi unseren Ortsriesling.
Da hast du jetzt den Jahrgang 2020?
Genau, relativ aktuell. Ist jetzt in den Verkauf gekommen. Mhm.
Was ist da generell beim Riesling so dein Ziel? Was willst du stilistisch, wo willst du hin? Und ja, was tust du dann, damit du da hinkommst?
Also Stilistik möchte ich schon eine gewisse Feinheit auch beim Riesling haben. Ist jahrgangsbedingt 19 war etwas opulenter einfach gewesen, weil es halt sehr konzentriert war vom Jahrgang, sehr reif, die Erträge waren dann niedrig 19. 20 haben wir halt wirklich geguckt, dass wir den Zeitpunkt perfekt abpassen können, dass das nicht in die Überreife geht oder zu viel Alkohol hat. Aber die Traube sollen auch eine gewisse Spannung mit haben. Sie dürfen nicht irgendwie anfangen, sich in Orange zu verfärben. Mhm. Oder 2020 war es auch trocken. Da hat man manchmal auch gemerkt, die Rebe holt sich wieder ein bisschen Wasser aus der Traube zurück. Also wir sagen dazu Lummer werden. Und das verliert dann ein bisschen die Spannung und die Saftigkeit vom Riesling. Und also vieles, wo am Lesezeitpunkt hängt. Aber ich möchte trotzdem, die Rieslinge sollen ein gewisser Esprit, ein gewisser Charme haben. Sie dürfen auch Riesling sein, also schon eine gewisse Säurestruktur mit dabei halten. Und jetzt hier in dem Herxheimer heißt Kalkfels, also steht auf dem Kalkboden drauf. Da darf auch Mineralität dabei haben, also so ein grundehrlicher Riesling, der jetzt nicht nur durch Primäraromatik im Vordergrund steht, sondern auch ein bisschen gesetzter einfach ist. Bin jetzt kein Fan der riesen Primäraromatik oder generell im Betrieb nicht. Das finde ich wirkt immer so ein bisschen aufgesetzt, sondern die sollen eher so Langstreckenläufer sein, die auch noch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren schmecken.
Ja, der ist in der Nase schon, merkt man, weit weg von diesen kitschigen, allzu fruchtigen Versionen des Rieslings, die manchmal auch so einen gewissen Charme haben können. Ne?
Ja, das ist nicht so, absolut.
Das hat ja. Aber davon ist er wirklich weit weg. Du hast recht, das wirkt seriöser,
ja.
So ein bisschen zurückgenommener. Wunderschöner Trinkfluss am Gaumen. Du hast gesagt, Säure, ja, die Säure ist schön lebhaft, ja. ist ein ganz lebendiger Typ. Aber gleichzeitig ist es für mich eine Säure, die so was Seidiges hat. Das ist so eine, das ist eine super angenehme Säure. Nicht so eine, es gibt manchmal, in 19er war das, habe ich das hin und wieder beobachtet, die Säure. Manchmal so ein bisschen angestrengt, rauer, strapazierter.
Kann trocknend,
ach wie. Vielleicht ein bisschen so ist, das ist hier so ein ganz feiner Typ.
Ach, so ein Balanceakt, mein, der ist jetzt auch relativ trocken, der hat 2 Gramm Restzucker. Das ist ab Ortswein bei uns fahren wir eh mit dem Restzucker niedrig. Meinen wir sind jetzt auch nicht die Gegend mit einem extrem hohen Säureanteil. Ne? Und da kann ich auch ein bisschen mit dem Restzucker variieren oder mit der Gärung und bin dann auch ganz froh, dass wir da zum Großteil mit der spontanen Hefeflora auch relativ trocken kommen.
Ja, also das ist keiner, der laut ist, der sich
Die erstrahlt irgendwo auch eine gewisse innere Ruhe mit aus, aber trotzdem hat er so diesen mineralischen Esprit dabei, ohne aufgeregt zu sein. Und das ist so ein bisschen auch die Weine, wo ich mag oder wo ich merke, da soll ein bisschen die Stilistik hingehen. Es soll auch so ein bisschen zeitlos sein von seiner Art her, ohne dass man jetzt sagt, Pfirsich Maracuja hier und da, sondern zu sagen, hey, da steckt irgendwie Substanz dahinter und er bleibt ganz lang am Gaumen. Oder das ist mir auch persönlich ein bisschen wichtig, dass sie nicht so kurz daherkommen.
Und du schaffst es sicherlich mit diesem, gerade mit diesem hier, auch ganz unterschiedliches Publikum anzusprechen. Also das sind die Einsteiger finden das sicherlich genau auch lecker, die schrecken da nicht ab. und der etwas anspruchsvollere kommt voll auf seine Kosten.
Ja, also es ist ja so ein kleines Aushängeschild von unserem Betrieb, wo man halt auch sagen kann, hey, so sieht man ein bisschen auch die Stilistik vom Betrieb her. Oder deshalb habe ich jetzt auch gedacht, wir probieren beide Ortsweine, wo man ein bisschen sieht, wo geht die Reise hin. Ist noch Potenzial nach oben, aber...
Wo hast du denn preislich positioniert?
8 Euro.
Okay. Und was hast du noch für einen jetzt?
Dann gehen wir doch in die rote Riege rein. Einen Spätburgunder Freinsheim.
Also wir hatten jetzt 20. Viele sagen ja, das war letztlich doch das dritte große warme Jahr nacheinander. Jetzt hast du den Spätburgunder aus 18 eingeschenkt. Das war ja dann das erste in dieser Dreifaltigkeit. Ne? 17 war kühler.
Ja, genau.
16 war ja zum Teil hier sehr problematisch. Ne?
16 war sehr bunt gemischt, wobei man hat den 16er Jahrgang irgendwie ein bisschen auch aus dem Auge verloren, weil ja, die anderen hatten Probleme mit Peronospora, also gerade mit der sehr stark regenwechselnde Witterung gehabt. Das Jahrgang lief so irgendwie her. Viele haben gesagt, er ist schlecht, obwohl es war schwierig vom übers Jahr, aber im Herbst, die, wo ihr Hausaufgaben gemacht haben, sind dann irgendwo bedankt worden.
Okay. Also es gibt schon schöne Weine, ne?
Ja, 16. Absolut. Absolut. Und das ist jetzt...
Das ist 18, ne?
Genau. Ja, Spätburgunder ist halt neben Riesling unsere zweite Hauptrebsorte, oder auf die wir eigentlich den Hauptfokus legen und auch wirklich die Klaviatur von Gutsweine bis beste Lagen, erste Lagen, Ortsweine durchspielen können. Und ach, die Abstufungen versuchen vernünftig zu machen. Und ach, Spätburgunder reizt mich halt einfach sehr, weil es funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn man sich gute Gedanken drum macht, wie geht man den Spätburgunder Weinberg an. Und irgendwo möchte ich beim Spätburgunder diese gewisse Seidigkeit, Eleganz haben. Hier haben wir jetzt noch ein im Ortswein ein bisschen mehr Kirscharomatik drin, ist auch vom Rebmaterial 50% deutsches Rebmaterial und 50% französisches, das nochmal ein bisschen Tiefe mitbringt und ist in drittbelegten Fässern ausgebaut worden. Vielleicht das ein oder andere Lagenfass, wo abgestuft wurde, wo wir gesagt haben, das passt nicht in Cuvée zusammen.
Wie zeitig hast du gelesen?
Sehr früh. Also durch das, dass wir halt schon eine Grünlese machen beim Spätburgunder, tut man auch ein bisschen sein Zeitfenster vorverschieben in der Lese. Datummäßig müsste ich jetzt lügen, aber das war sicherlich Ende August, Anfang September, wo wir gewesen waren. Wir machen beim Spätburgunder auch, wir halbieren die Traube und machen auch nochmal eine kleine Vorlese, wo ich sage, ich möchte nochmal so Anhaltspunkte haben, wo wir sagen, hier die Trauben, wo hatten wir ein bisschen Hagel gehabt oder sowas, wo Hagel bestätigt sind, raus, oder wo ein bisschen rosiniert sind,
raus. Das ist ja sehr arbeitsintensiv.
Ja, absolut. Aber da kriege ich dann auch ein Gefühl dafür und sehe so ein bisschen, was ist vielleicht im Großen los, ne? Und kann dann noch ein bisschen entscheiden, gehe ich 2 Tage später, jetzt komm komplett rein, weil einfach die Reife so fortgeschritten ist, oder kann ich da noch mal 10 Tage abwarten? Und das ist dann auch ein bisschen Spielerei, und ich habe noch mal für mich eine kleine Säurereserve einfach, wo auch wirklich einfach ein bisschen frischer, kühler ist.
Warst du denn früher als deine Kollegen da in den Weinberg zur Ernte? Oder war das hier so?
Man spricht sich viel ab, ne? Die Winzer, wo man kennt, wir sind doch da alles so vom Gedanke her ziemlich gleich. Ich glaube, da tun wir uns fast selbst kontrollieren, sagen, hey, meinst du nicht, dass das zu reif ist? Es ist bei uns Spätburgunder, in den heißen Jahrgängen war es bei uns nach dem Sektgrundwein sogar mit die erste Rebsorte, die wir gelesen haben, speziell die Lagenweine sogar nochmal.
Noch früher?
Okay. Die halt nochmal vom Ertrag her weniger waren und somit halt den Reifevorsprung auch hatten.
Mhm. Mit wie viel Grad hast du sie gelesen?
Also wir versuchen, einen schmalen Korridor zu finden zwischen 92 und 95 Grad Öxler.
Okay.
pH-Wert, wenn es passt, bei 3,2, 3,3, mhm. wo man sagt, dann müssen sie spätestens gelesen
spätestens. Sein. Und das kommst du dann auf 13% Alkohol oder so?
Ja, wenn alles passt, dann kommt natürlich oft immer nochmal die Maischegärung hinzu, wo je nach Jahrgang auch manchmal ein bisschen theoretischer und praktischer Alkohol ist so
ja, klar,
ein bisschen
klar.
schwankend, wie sie sind.
Jetzt hast du wie viel hier?
13.
13. Und ganze Trauben, wie bist du vorgegangen?
Hier war sogar ein Kleinteil ganze Trauben mit drin, aber das dann eher auf den internationalen Rebsorten. Also man hat ja seine Erfahrungen gemacht und hat gemerkt, mit den deutschen Klone tut man sich mit Ganztrauben schwer, da das Stielgerüst
grün ist
und sich nicht so gut ausreifen lässt und da gewisse Bitternis noch mitkommt. Hier 2018 war schon der Anfang, wo wir so ein bisschen geswitcht haben von der Traubeverarbeitung quasi zu 80% entrappt und haben mehr Remontage gemacht, also mehr überflutet, haben da einmal im Tag vielleicht noch gestoßen. Davor hatten wir alles gestoßen. Und beim Stoßen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich schlaug noch ein bisschen mehr Tannin einfach raus und haben letztes Jahr oder 2019 schon die ganzen Spätburgunder überschwallt.
Überschwallt, nicht mehr runtergestoßen.
Vielleicht einmal am Tag noch, manchmal auch, wo man ein bisschen probiert während der Gärung, könnte dem vielleicht ein klein bisschen was gut tun. Wie ist die Temperatur? Muss es nochmal ordentlich durchmischt werden? Ja, da gibt's, ist aber im Herbst auch manchmal so ein bisschen, man hat es im Kopf, aber man hat dann doch ein gewisses Bauchgefühl, wo man einfach nochmal kontrolliert und sagt, hey, passt nicht, wie geht man da vor?
Also nicht nur nach Schema F, was man sich vorher ausgedacht hat, sondern sehr intuitiv auch bezogen auf das, was man gerade da an Gegebenheiten vorfindet.
Was man vorfindet, wie auch der Eindruck ist vom Geschmack her, wie das Geschmacksbild sich vielleicht weiter entwickeln soll. Ich glaube manchmal die, wo auch überschwallen oder auch selbst ich denke manchmal, da hat es nicht mehr alle oder sowas. Ja, ist dann doch arbeitsintensiv, aber zum Schluss habe ich mehr Spaß daran, wenn die Weine einfach seidiger sind und ich merke, das wird, kann man gut trinken.
Die 20% Ganztrauben, ich glaube, man merkt das ein bisschen.
Ein klein bisschen.
Kleines bisschen. Das ist überhaupt nicht jetzt, dass das unangenehm. Im Gegenteil, das bringt so eine herbe Frische da auch mit hinein. Ja, sowas, ich will nicht sagen, was Grünes. Für mich ist es eher was Frisches, was eigentlich dem Wein sehr schön steht, so als Kontrapunkt zu dieser Konzentration, auch zum Alkohol, ja, kommt da sowas rein und das ist auch nichts, was das Mundgefühl tangiert oder negativ beeinflusst, sondern das bleibt nach wie vor sehr, sehr schön seidig, das hast du selbst ja auch so formuliert, finde ich auch, und trägt hinten sogar, ich würde sogar sagen, weil der nicht extrem tanninbetont ist, ist genau das, was dem hinten raus auch nochmal so ein bisschen auch Länge im Finale gibt. Ne?
Ja, so ein bisschen gewisse Bärigkeit mitgibt. Ich meine, das ist jetzt auch ein Ortswein bei uns. Die Lagenweine sind sicherlich nochmal ein bisschen tiefer von ihrer Art her und von ihrer inneren Substanz. Aber der hier hat trotzdem so diesen Spagat zwischen kühle Frische und trotzdem Bärigkeit dabei, was eigentlich schon auch animiert zum Trinken. Und jetzt, gut, 18, relativ jung, ist jetzt auch bei uns erst in den Verkauf gekommen.
Und wo hast du den jetzt preislich?
Der kostet 16 Euro.
16 Euro. Also vom Trinkgefühl her ist das super, weil das macht echt Bock, ne? Das macht Spaß. Hast gerade Lust, das wegzuzischen.
Ja, ich habe auch bewusst ein bisschen die große Gläser genommen, weil er sonst ein bisschen eingesperrt wirkt. Aber man sagt ja immer, ein kleiner Wein zerpflückt ein großes Glas oder ein großes Glas zerpflückt ein kleiner Wein, so rum. Aber da finde ich es trotzdem schön, angenehm auch zu trinken. Ja, das ist auch so ein bisschen, womit wir uns identifizieren können als Betrieb. Hallo, das sind wir, das sind Weingut Krebs, so sind unsere Spätburgunder. So kann es auch weitergehen in der Wertigkeit. Ja.
Gibt es da schon Pläne für die Zukunft, neue Projekte, die anstehen?
Sicherlich wird ein oder andere Pinot-Klon mehr dazukommen. Jetzt haben wir auch ein bisschen auf 60 Zentimeter dicht gepflanzt, ne, um da nochmal ein bisschen mehr Druck reinzubekommen, auch zu sehen, wie entwickeln sich da die Rebe für uns. In Herxheim am Berg mit dem Himmelreich geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter, oder werden die Rebe auch ein bisschen.
Eure beste Lage, oder?
Genau. Ja. Das ist so, ist eigentlich schön anzusehen. Das ist Herxheim am Berg, steht wirklich so auf dem Kalkfels. Obendrauf ist der Honigsack oder Felsenberg, die Gewanne. Und das Himmelreich ist ein klein Stückchen unter der Weinstraße. Und das liegt schön geschützt. Das ist ein Osthang. Und da kommt abends mehr Schatten hin und läuft die Luft kühl ab, aber hat eine schöne Bodenauflage von einem halben Meter. Und dann ist direkt unten drunter Kalkfels. Ja. Und Bodenauflage ist ein schöner Löss. Lehmboden, also der da schon noch Speicherfähigkeit hat, aber dann müssen die Rebe auch irgendwo ein bisschen gucken, wo sie zurechtkommen. Der kommt dann ein gewisses Alter rein. Und Traubeannahme technisch werden wir da nochmal ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass wir mehr Grünteile rauslesen oder versuchen, wirklich so schonend wie es geht, die Traube von der Stiele abzubekommen, haben jetzt seit letztem Jahr nochmal einen Sortiertisch zwischendrin stehen, wo man auch gewisse Saft abtrennen kann, also auch wie viel Saft zerquetscht ist von der Lagerung, von der Traubenlese, vom Transport, wo ich so nochmal ein bisschen was rausnehmen kann und sage, hier nicht unbedingt das Oxidierte mitnehmen, sondern das frisch halten.
Ja, ich gerade mich in die Mokassins der Consumer, der Hörer versetze, es ist ja mitunter gar nicht einfach, da denn auch als Konsument ein bisschen den Überblick zu behalten, was machen die da eigentlich, ne? Im Weinberg spielen Klone eine Rolle und die Genetik eine Rolle und die Lage, der Unterboden und die Dichtpflanzung und das Alter der Anlage und das Ost, hast du eben erwähnt, Ost ist ein bisschen kühler als Süd. Südhang, so und dann hast du vielleicht noch ein Wald in der Nähe, der ein bisschen schützt, Wasserabzug, es sind so viele Faktoren, die letztlich ja nachher den Wein und ganz abgesehen vom Keller und dann ganz abgesehen davon von deinen Vorlieben, wie du das Ganze dann auch versuchst zu dirigieren als Chef hier. Ne? Da kann man, glaube ich, sehr schön sehen auch an unserem Gespräch, wie viele Stellschrauben es letztlich gibt und weshalb Wein auch so ein faszinierendes Getränk ist, weil was Vielfältigeres und Spannenderes ist ja kaum vorstellbar.
Stimmt, also eigentlich, man hatte Traube, eine gewisse Frucht, die eventuell andere Früchte kopieren kann oder mit einem alkoholischen Prozess in eine ganz andere Geschmacksrichtung gehen kann. Und das ist irgendwo auch das Schöne bei einer Traube, die wir halt verarbeiten. Ne? Sicherlich, manchmal denkt man auch drüber nach, oh Gott, das sind so viele Stellschrauben, die man hat. Man bekommt das gar nicht auf die Straße, dass das die Leute oder die Kunde verstehen. Ne? Und das ist irgendwo auch, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Ich finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind oder mittlerweile auch die Gesellschaft hoffentlich den nötigen Respekt vor der Natur auch findet. Das ist ein Naturprodukt. Das ist jetzt kein Cola oder kein Fanta oder wo wirklich ein bisschen dogmatischer gearbeitet wird.
Deswegen finde ich es auch so toll, dass man die Möglichkeit hier in Deutschland hat, unsere heimischen Winzer zu besuchen. Ne? Sich einfach ein Urteil mal zu bilden, mit ihnen zu verkosten, das Gespräch zu suchen und dann auch alle kritischen Fragen, die ihr wahrscheinlich mal als Weinliebhaber so mit sich rumschleppt, einfach mal auch zu stellen.
Ja, also irgendwo ist es ja auch ein schönes Privileg bei uns in Deutschland, dass die Weingüter offen sind und man bekommt den direkten Kontakt. Und egal, wie es ist, wenn man jemand hat, dem man das irgendwie glaubhaft abnehmen kann oder hat einen gewissen Bezug dazu, nimmt man sowas auch viel authentischer wahr, wie jetzt irgendwo XY wo eingekauft.
Ja, ja. Und zu Hause, du hast es ja einen Wein auch zu machen, den man dann mit einer gewissen Landschaft oder mit Menschen in Verbindung bringen kann. Das ist nochmal ein anderes Genießen, als wenn ich so ein No-Name-Produkt aus dem Supermarktregal geschnappt habe.
Ja, vielleicht nur, weil es Etikettqualle hat oder sowas, man weiß das mehr zu schätzen. Ne? Noch besser ist es, wenn es zum Essen passt und der Gesellschaft gut ankommt. Ja.
Und zu euch kann man kommen hier?
Ja, genau. Also ja, mit den gewissen Corona-Einschränkungen jetzt, aber zu uns kann man kommen. Meistens macht meine Frau die Weinprobe, auch sogar in Hochdeutsch. Mhm. Leider viel Dialekt. Oder meine Mutter, die da anzufinden sind.
So, jetzt Jürgen, im Anschluss an den wirklich leckeren, darf den Begriff durchaus, glaube ich, sagen, leckeren Spätburgunder, den du mir hier eingeschenkt hast. Wie siehst du eigentlich so die Spätburgunderlandschaft in Deutschland aktuell?
Boah, ich find's grad mega. Auch so ein brodelnder Vulkan, da gibt es schon eine Spätburgunder-Dynamik, die wirklich faszinierend ist. Und ich hoffe, dass das auch international auf dem Schirm kommt. Ich meine, da gibt es wirklich verdammt starke Winzer, die da nach vorne treiben. Oder sei es Julian Huber, Friedrich Keller, die da massiv vorgelegt haben. Aber da gibt es noch Wellen und ich finde allgemein, dass das so unterschätzt wird, Spätburgunder, mit welcher Finesse die gearbeitet sind. Es muss nicht unbedingt Burgund kopieren. Wir können auch unseren eigenen Stil in Deutschland irgendwie entwickeln. Wir haben halt auch diese Vielzahl an unterschiedlichen Böden und nach gerade auch Charakterköpf von der Winzer. Ich meine, genauso ist es in Burgund, aber ich glaube, dass da wirklich noch ein Feuerwerk abgehen kann, was mich mega freue wird, mir mega viel Spaß macht, auch international gesehen oder auch gerade für unseren Betrieb ist Spätburgunder schon ein bisschen Exportschlager geworden.
Und wie kommt das denn? Also ich meine, Spätburgunder machen wir hier schon seit ewigen Zeiten. Ist das jetzt, sagen wir mal, eine Dynamik, die entstanden ist durch Manpower, also durch Menschen, die ganz konkret das Ding nochmal auf eine neue Art angepackt haben? Oder ist es Klimawandel oder ist es sonst irgendwas, was das Ganze zum Rollen gebracht hat?
Denkt, dass da die Menschen dahinter stehen. Man hat ja erst so angefangen, in den 80er, eher 90er Jahre Rotwein zu machen. Ne? Und die in Burgund sind uns da ja Lichtjahre voraus eigentlich mit den Erfahrungen, was die gemacht haben. Und ich glaube, wir sind in Deutschland auf einem extrem gute Weg. Also die Winzer, die das tatsächlich auch vernünftig angehen, was Spätburgunder angeht. Und da gibt es Leuchttürme, die das einfach vorgehen, wo sie zeigen, hey, was geht. Und gibt es andere Winzer, die da auf einem verdammt starken Weg sind und halt auch wieder so ein bisschen den Fokus ein bisschen verschärft haben und nicht unbedingt den riesen Bauchladen um sich drum herum zu haben. Wenn Rotwein akzeptiert wird in Deutschland, ist es halt Spätburgunder. Und ja, bei uns fing das Leuchten quasi an mit Spätburgunder 2010. Und das Schöne war halt, dass es kein One-Hit-Wonder war, sondern mir über Jahre hinweg zwar nicht immer den ersten Platz machen gekonnt haben, aber da schon Ausrufungszeichen gesetzt haben. Und jetzt war es auch gerade Weinpreis, wo wir mit Spätburgunder gewonnen haben vor 2 Jahren, das noch mit unserem kleinen Spätburgunder. Und das einen natürlich fördert und die Aufmerksamkeit da ist. Und die Leute oder die Sommeliers im Ausland, glaube ich, die spüren das auch, dass da eine Welle, ein Druck da ist und es ist entspannter für den Geldbeutel. Mhm.
Ja, das ist genau richtig. Diese zwei Seiten. Man ist näher an die großen Burgundergebiete, also speziell natürlich das Burgund, herangerückt in puncto Qualität, ohne jetzt das Ganze verkrampft kopieren zu wollen. Hat man gleichzeitig auch gesehen, was sind die eigenen Bedingungen und hat das ganz schön übertragen können. Also keine Kopie, sondern trotz Orientierung am Burgund den eigenständigen Weg zu gehen und das Ganze natürlich, dein letzter Punkt, ja, man macht es natürlich im Vergleich zum Burgund deutlich preiswerter und das honorieren natürlich vor allen Dingen im Moment, wie ich es beobachte, die Skandinavier.
Ja, so ist es auch bei uns in dem Fall, also Norwegen, Dänemark, die wirklich sich auf den Spätburgunder stürzen, auf gut Deutsch gesagt. Es steckt auch immer viel Arbeit, Zeit hinter dran. Dabei meine ich noch nicht mal die Arbeit, die man im Keller machen muss, sondern einfach diesen Weitblick zu haben, viel Wein probieren. Das war das wichtigste Lehrmittel gewesen für mich in der Schule. Viel Wein zu probieren, viel zu diskutieren und daran Spaß zu haben.
Diskutieren, sagst du, genau. Und diskutieren setzt ja voraus, man probiert nicht alleine, ne?
Ja.
Das ist entscheidend.
Absolut. Also ich kann es nur nochmal erwähnen, ich bin froh, so einen gewissen Freundeskreis zu haben, wo wirklich viele Regionen zusammenkommen und auch wirklich Top-Winzer von Deutschland dabei sind, auch Weinhändler dabei sind. Und das macht dann mega viel Spaß. Man hat einfach Spaß dabei. Man lebt quasi für das ganze Schiff deutsche Wein.
Wenn man sich das jetzt anhört, denkt man, da ist außer dem Wein bleibt nicht mehr viel im Leben des Jürgen Krebs. oder täusche ich mich?
Ja gut, ich habe auch zwei kleine Kinder. Es muss immer mit Wein zu tun haben. Habe auch das Glück, dass meine Frau mit im Weingut mitarbeitet, die was ganz anderes studiert hat, Skandinavistik.
Tatsächlich?
Ja, also sie spricht viele skandinavische Sprachen, also sie hat in Island gelebt, Schwedisch fließend, Dänisch, Norwegisch versteht sie sehr gut oder kann da irgendwie mit der Familie ganz gut mithalten.
Sehr cool.
Die da auch selbst dran Spaß hat. Also viel Wein, viele Urlaube müssen auch irgendwo vielleicht auch manchmal beim Weingut landen oder besuchen, weil sie mich dann nicht unbedingt ruhig gestellt bekommt, da doch im Kopf immer Wein ist. Leider ist es jetzt letztes Jahr ausgefallen. Noch so ein Hobby von mir ist einmal oder zweimal im Jahr Motorradfahren. Aber ja, dann auch nicht unbedingt klassisches Motorradfahren, sondern eher im Gelände drin. Ligurie, Rumänien, Pyrenäe.
Okay, ja. Sehr spannend.
Eher abseits von der Straße.
Mit welcher Maschine dann?
KTM.
Okay.
Ja, Zeit gedrungen hatte ich meine jetzt letztes Jahr verkauft, aber man kann sie auch ganz gut mieten, habe ich gemerkt, und dann tut es mir nicht so weh.
Und was wünschst du dir für die Zukunft?
Oh, da gibt's ja, also ich bin ein relativ zufriedener Mensch eigentlich, so wie ich bin. Ich hoffe, dass dieses Familienerbstück ja irgendwie vorangetrieben wird oder vielleicht auch irgendwann mal. Oder das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, den ich habe. Vielleicht auch mal von meinen eigenen Kindern den Wein probieren darf, wenn sie es wollen. Ich möchte sie nicht darum zwingen. Und insgesamt wünsche ich mir, dass die Menschheit vielleicht manchmal ist wie in einer Sportlerkabine. Da spielt keine Religion, Hautfarbe etc. Rolle, sondern da wäre alles bisschen friedliebender momentan. Ja, und ansonsten geht in die Gastronomie.
Ich stimme dir bei all diesen Punkten zu, Jürgen. Herzlichen Dank, schön, dass du dabei warst.
Danke, hat mich sehr gefreut.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem Winzer Jürgen Krebs aus Freinsheim. Weil da mal nicht gleich der Wunsch entstanden ist, hinzufahren und den Kerl und seine Weine live zu erleben. Sicher, keine schlechte Idee und auch gerade kein schlechter Zeitpunkt, liegt doch der Erntestress hinter ihm und ein bisschen Gemütlichkeit hat sicher nun auch wieder in die Familie Krebs Einzug erhalten. Wie immer an dieser Stelle sage ich auch dir, lieber Jürgen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Episode am 19. November ist Janek Schumann. Mit ihm arbeite ich ja gerade an einem sehr, sehr spannenden Buchprojekt und weil ich in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden bin, um was es denn eigentlich genau geht, wie weit wir denn nun sind und wie wir mit den Recherchen vorankommen, möchte ich im Podcast in 14 Tagen die Gelegenheit ergreifen, gemeinsam mit dem Master of Wine und Co-Autor Janek Schumann über den Stand der Dinge, unsere Erfahrungen und die nächsten Etappen bis zur Veröffentlichung des Buches zu sprechen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.